Es ist immer so, dass der Sonntag Rogate ein ganz besonders schöner und wichtiger Sonntag ist, auch durch die vielen Worte der Ermutigung zum Gebet, die Jesus uns gegeben hat. Und doch bin ich heute einmal abgeirrt. Meine Frau kriegt von mir am Muttertag kein Blumensträußchen, weil es eine heidnische Sitte ist. Muttertag zu feiern, sicher. Bei uns sollen die Mütter immer geehrt sein, frage, ob sie sind. Aber ich dachte, ich wollte wenigstens dann im Gottesdienst ein Blümlein bringen und habe das Predigtthema heute, Frau müsste man sein. Und zwar will ich predigen über Richter 4, über die Deborah. Richter 4, wenn Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen. Das, was die Feministen können, können wir auch, bloß besser. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Waren ja mit einer Reisegruppe einmal in Hazor einen ganzen Vormittag und sind auf diesen Trümmern herumgewandert. Das ist eine der wichtigsten Festungen gewesen und vor allem nördlich von Megiddo. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim, und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht, und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kison mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich nicht ziehen. Es ist schön, nicht, wenn der Mann an den Rockzipfeln der Frau hängt und sagt, wenn du mitgehst, gehe ich mit. Aber so ist im Reich Gottes manchmal auch das Schön, dass Frauen Verantwortung tragen sollen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali nach Kedesh, und es zogen ihn auf, ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Keniter, war von den Kenitern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaanim bei Kedesh. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen, eine furchtbare Waffe, schlimmer als die Panzerwaffe heute, dem die Israeliten ja nichts entgegenzusetzen haben, diese Wagen mit den Schwertern dran, die in diese Fußsoldaten hineingefahren sind. Ein gräuliches Metzeln war das. Und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden an den Bach Kison, also die Kananiter haben ihre Kriegswagen, die Deborah und der Barak haben nichts in ihrer Hand. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berg Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, sodass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Ja, du kannst uns auch dieses Wort aktuell machen. Wir bitten dich darum. Amen. Es ist ja immer bei uns so im kurzen Abchecken, Überlegen, dann die Frage, braucht Gott mich? denkt einer immer an seine großen Gaben, die er hat. Kann Gott mit meinen großen Körperkräften, mit meiner besonders ausgeprägten Intelligenz was anfangen, mit meiner liebenswürdigen Art, die ich doch so besitze? Sie erinnern sich sicher noch an den Witz, den man sich erzählt hat am Anfang der großen Bildungsrevolution in unserem Land. Das ist jetzt gute 20 Jahre her und das ist bald breit getreten, wo sich zwei Leute auf der Straße treffen. Und da sie sehr arm waren, sagt der eine zum anderen, du hast einen neuen Kittel an. Woher hast du den? Er sagt, ach, das ist ganz einfach. Ich war in Tübingen in der Anatomie und habe meinen Leichnam verkauft, mal wenn ich gestorben bin. Und da habe ich 100 Mark bekommen und habe ihm einen neuen Kittel gekauft. Sagt der andere, mache ich auch. Und die treffen sich wieder eine Woche später und sagt, du hast ja immer noch deinen alten Kittel an. Hat's nicht geklappt. Da sagt er, nein, die nehmen bloß noch mit Abitur. Da hat man damals am Anfang der 60er Jahre damit karikiert, diesen Wahnsinn, dass man die Anforderungen immer höher schraubte. Und heute haben es viele von Ihnen dann praktisch durchlitten, wie das ist in unseren Berufslaufbahnen, wie schon die akademischen Qualifikationen seit langem nicht mehr genügen. Man braucht Zusatzprüfungen und Ergänzungsprüfungen. Wie ist das erst, wenn Gott uns in seinen Dienst nimmt? Da muss man doch die ganze Latte seiner Vorzüge präsentieren können und sagen, das kann ich, da habe ich mich bewährt, da war ich Mitarbeiter, da habe ich Schulungen absolviert und ich bringe eine Bereitschaft mit und Motivation zum Beruf und ich bin wirklich einer, den Gott einsetzen kann. Wenn wir diese Geschichte wieder ansehen, dann schaut Gott nur nach unserem Herzen. Die einzige Voraussetzung, die ich brauche bei Gott, um begabt zu sein. Und da kann man ja fragen, warum es immer Frauen sind, die in der Kirche doch eben die Stärke der Gemeinde sind. Sie können in jedem Gebetskreis zählen, es werden fast immer die Frauen in der Überzahl sein. Sie können in den diakonischen Diensten schauen, Sie können selbst im Missionsdienst sehen. Eine Mission hat ja im letzten Jahr dieses berühmte Flugblatt herausgegeben. Müssen wir die letzten Stellen der Männer noch durch Frauen ersetzen, weil Frauen viel leichter sich senden lassen in den Dienst als Männer. Und darum habe ich aus gutem Grunde das heute überschrieben, Frau müsste man sein, weil in der Bibel die Frauen eine ganz wichtige Position einnehmen, nicht irgendwo hinten, sondern auch als Führergestalten des Volkes Gottes. Und sie sind aus der Geschichte des Reiches Gottes nicht mehr wegzudenken. Sie machen wenig Worte. Ihr Name findet man nicht auf den Plakatsäulen, die Frauen stehen nicht auf der Kanzel, das lassen sie uns, sie machen die Arbeit. Das ist das Schöne. Frau müsste man sein. Geistlich können wir Männer von den Frauen viel lernen. Drei Punkte an dieser Deborah, man könnte sicher mehr an ihr finden, aber ich will mich auf die drei beschränken. Eine Frau mit einem klaren Blick. Ja, sie denken manchmal, das sei nicht gefragt, der klare Blick. Zum Glauben genüge es, wenn man treu und doof sei, das sei dann genug. Aber dass man einen klaren Blick und einen gesunden Verstand braucht, das vergisst man so gerne. Die Deborah war eine Richterin. Heute steht die juristische Laufbahn jedem offen. Rechts und links, rot oder grün, egal, oder schwarz oder wie das ist, wenn er nur die richtigen Zeugnisse mitbringt. Aber damals waren das ja Ämter, die berufen, da wurden die Amtsträger hineingerufen, da war ein breites Vertrauen dahinter. Und dass man die Deborah gerade für dieses schwierige Amt auswählte, dort mussten schwierige Rechtshändel geschieden werden. Da musste Urteil gesprochen werden, so dass man nicht in die zweite und dritte Instanz mehr ging, dass ein Streit beendet war. Und das Leben ist ja furchtbar kompliziert. Offenbar hatte diese Deborah viel Weisheit. Das soll auch klar ausgesprochen sein, dass die Frauen den Männern in keinem Stückchen unterlegen sind. Und es geht an diesem Tag nicht um die Mütter, sondern um die Frauen. Sie verheiratet oder ledig sind, ob Gott ihnen Kinder schenkt oder ob Gott sie für andere Aufgaben freihalten wollte. Aber Weisheit haben die, jene große Weisheit, die wieder nicht gleich redet, sondern die nur dann redet, wenn es nötig ist. Und ich beneide oft die Frauen um ihre große Art, wo man sagt, wenn sie ein Wort reden, dann sitzt das. Denen kann man vertrauen. Und in ihrem Richteramt musste die Frau Deborah kritisch prüfen. Sie konnte sich nicht von Worten beeindrucken lassen, wenn einer schön daherredete. Sie musste das sachlich prüfen. Sie war ja irgendwie ein Schiedsrichter. Der musste das durchschauen, wo einer nur ein Theater machte. Und das gefällt mir an dieser Deborah. Mit ihrer ganzen menschlichen Charaktereigenschaft ist sie eine wichtige Mitarbeiterin Gottes. Manchmal wird auch bei uns so gesprochen, als ob dieses überlegte, kritische, abgewogene Denken vielleicht nicht so nötig wäre. Doch, wir halten viel von Kritik und von kritischem Überlegen. Wir wollen mit unserer Kritik nur still werden, wenn wir Gott und seinem Wort gegenüber sind. Und das unterscheidet uns von all den vielen kritischen Gruppen in der Kirche und in der Gesellschaft, die alles Mögliche in Frage stellen, dass wir vor dem heiligen Gott unsere Knie beugen und nur noch hören wollen. Und darum sehen wir die Menschen so kritisch an. Darum fallen wir nicht auf jede Ideologie rein, sondern hinterfragen sie. Darum fragen wir, wo einer heute so mächtig tut und sagt, das sei heute die Bewegung der Zeit, der man sich anschließen müsse, wenn man modern sein wolle. Das hinterfragen wir. Und die Deborah hat ihre Zeit hinterfragt. Das ist ja so wichtig für Christen. Nicht bloß, dass wir in unsere Zeit hineinpassen. Sie sagte, das darf doch nicht sein, dass Israel da niederliegt. Das muss doch einen Grund haben. Damals waren es keine wirtschaftlichen Nöte, erst im Gefolge dieser kriegerischen Besatzungspolitik waren das auch wirtschaftliche Nöte. Diese Deborah sagt, Gott muss doch seinen Bann wegnehmen von unserem Volk und Gott muss doch wieder Heil geben. Ich wünsche mir solche tollen Frauen. Wir Männer, die von diesen Frauen wieder lernen, dass wir sagen, wir wollen unserer Zeit heute wieder Lösungen anbieten. In der Ausbildungsmisere, in der großen Not der Arbeitsplätze, wir wollen in den wirtschaftlichen Nöten einfach vom Glauben her wieder Initiativen geben, ermutigend, stärkend, voll Hoffnung. Die Männer hatten sich damals verkrochen und sagten, man muss sich damit abfinden. Deborah sagt, ich will mich nicht abfinden. Das ist Glaubenshaltung. Gott will seinem Volk Heil geben. Gott will Lösungen schenken. Und sie begnügt sich auch nicht bloß mit Seelentrost. Das soll keiner meinen, als ginge es immer nur darum. Ich bin überzeugt, da wo Christen anfangen, da werden Ehen wieder zusammengeführt, Familien geheilt. Da wird es auch möglich sein, in so und so vielen verworrenen Lebensumständen Menschen Weisung zu geben und Lösungen zu schenken. Die Deborah hat ja selbst gar nicht viel gemacht. Aber sie hat andere an ihren Platz gerufen. Wir denken manchmal ja immer wieder, wir müssen alles alleine schaffen. Das ist gar nicht der Sinn, sondern sie ging zu diesem Barak hin und sagt, hat dir nicht der Herr geboten? Im Vers 6 sagt sie, dass ihm ja, dem Barak, schon lange Gott den Auftrag gab, aber er war ein Feigling. Der sagt, ich kann das doch nicht. Sie ist eine Frau, die die anderen ermutigt und stärkt. Was wären wir Männer in unseren Diensten, wenn die Frauen uns nicht stärken würde? Was wäre ein Abraham gewesen, wenn er nicht mit seiner Sarah im Gebet hätte sammeln können und wäre seiner Sendung gewiss gewesen? Eine Frau, die ihn im Warten stärkt, das ist doch nicht klein und nichts Zurückgesetztes. Die Deborah tut das Große. Damit will ich doch nicht sagen, dass Frauen nicht Könige und Kaiser werden sollten in unseren Welten und Direktionen der großen Multikonzerne übernehmen könnten. Aber eine Deborah wurde darin groß, dass sie einen Barak in Dienst gestellt hat und wusste, da gehört der Richtige hin. Und sie hat nicht gemeint, dass sie in Männerkleider schlüpfen müsste und die Position des Barak übernehmen müsste, sondern sie hat gewusst, dass sie diesen Barak rufen kann und darin sie die entscheidende Tat tut zur Befreiung des Volkes. Sie ist informiert in die Pläne Gottes und darum kann sie andere einsetzen. Das heißt später in dem herrlichen Siegeslied der Deborah, Kapitel 5, still war's bei den Bauern, ja still in Israel bist du, Deborah, aufstandst. Ich hoffe, dass auch in unserer Kirche und auch in der Gemeinde und wo sie stehen, Deborah, Frauen aufstehen und sagen, Gott will neues Leben und Gott will, dass wieder Menschen zu ihm geführt wurden. Darum fangen wir an. Und ich rufe die anderen. Und die anderen kommen, weil ich sie rufe im Namen Gottes. Wir wollen doch die Königsherrschaft Gottes in einer verworrenen Welt aufrichten. Das war der Deborah wichtig und darum hat sie sich nicht an die Verhältnisse einfach angepasst und hat sich nicht damit abgefunden. Sie war kritisch und sagte, ich will die Königsherrschaft Gottes und die muss kommen. Und dann will ich anfangen mitzuwirken. Das war das Erste. Sie ist eine Frau mit klarem Blick. Das Zweite, sie ist gegen Protzen. Das habe ich auch immer wieder gesagt, dass das ja so wäre, wenn wir Männer die Kinder kriegen würden, dann würden wir jedes Mal Denkmäler bauen lassen und würden da ganz toll tönen. Die Frauen machen das ja in aller Stille. Und was gelitten wird und ausgehalten wird, darum haben die Frauen so viel, was wir Männer an ihnen bewundern. Das, was ihr Wesen ausmacht und ihre Größe. Ich kann so offen jetzt drüber reden, weil meine Frau nicht hier ist, sondern die kassiert gerade drüben Kassetten. Und diese Art, wie die Deborah hier auf den Barak zugeht, das ist schon ein so großes Wissen um die Psychologie des Mannes, weil sie gleich weiß, wenn der Mann die Leitung hat, ach, das wissen ja die vielen armen Frauen, ich darf das einmal sagen, die den schweren Beruf erwählt haben, Sekretärin zu sein. Was lassen das die Chefs, diese Sekretärinnen, spüren? Dabei ist doch jeder an seinem Platz ein gleichwertiger Mitarbeiter. Und ich hoffe, dass es uns in unseren Büros von Hilfe für Brüder gelingt, dass wir ein Team sind, gleichwertiger Mitarbeiter. Und nicht der eine diese Dreckarbeit macht und dann dastehen muss, wenn der Chef kommt und den Kaffee kocht. Sie weiß, dass das die Männer so an sich haben, das Protzen, das Angeben, das mit den Starallüren. Und darum sagt sie ihm ja gleich am Anfang, da sagt sie, es wird hier nicht geprotzt. Gott wird die Sache machen und der Ruhm wird durch Frauenhand geschehen, nicht durch dich. Du heftest das ja nachher immer gleich in die Fahnen. Sag ja, wir Männer, wir haben wieder toll geschmissen. Sag, Gott wird das tun. Und so geht ja die Geschichte nachher aus, dass dieser Kanaaniterfürst, dieser gemeine Ausbeuter und Tyrann durch die Hand einer Frau fällt. Aber darum ist die Deborah so groß, weil sie Teamarbeit uns lehren kann. Sie bringt diesen Barak dennoch zur Mitarbeit. Nicht so, dass er gleich sagt, dann mache ich nicht mit, sondern sie bringt ihn dazu, weil sie ihm gleich in einer klaren Weise sagt, hier wird nicht angegeben und hier geht's nicht um deinen Namen, sondern steh du zurück, hier geht's um die Sache Gottes. Vielleicht wirkt sich darum Männerherrschaft in der Kirche besonders schlimm aus, weil wir das dann noch mit göttlicher Ehre umgeben, so wie es ganz gewiss in der Urchristengemeinde nicht war. Bei jeder Trauung wird es gesagt, seid einander untertan in der Furcht Christi. Das ist nicht so, dass einer unter dem anderen ist. Vertragt euch untereinander, wie Christus euch vergeben hat, also auch ihr. Aber das ist ja nicht die Wirklichkeit. Und es haben oft Frauen zu mir gesagt, und ich bin froh, dass sie es ausgesprochen haben, auch in evangelikalen Gemeinden, sie haben sehr gelitten unter Zurücksetzungen, die sie tagtäglich spüren mussten, wo Männer einfach durch ihre Art schon so getan haben, wie wenn sie mehr wären. Die Deborah sagt, dich brauchen wir, aber der Sieg wird von Gott kommen. Das ist nicht, weil du Mann bist. Nicht darum wirst du siegen. Und das ist jetzt wichtig für uns, dass wir merken, dass Gott immer durch Brüder und Schwestern arbeitet, durch eine große Gemeinschaft, wo wir stehen, dass das in einem herrlichen Miteinander geht. sage manchmal den jungen Brautpaaren vor der Trauung in dem Gespräch, das wir miteinander haben, zu dem Mann, sie sind selbstverständlich davon ausgegangen, dass ihre Frau körperlich anders aussieht als sie. Wissen Sie, dass sie auch seelisch und in ihrem Wesen so grundverschieden ist und dass es das Schönste ist, dass eine Frau anders denkt, anders handelt und anders entscheidet als ein Mann in der Ehe. Und wenn das bei Ihnen nicht zur Entfaltung kommt, dann verkümmert diese Ehe in kürzester Zeit. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass wir in der Arbeit für Gott oft so wenig erreichen können, weil wir immer gleich alles hinausposaunen müssen und meinen, jetzt müsste ein großes Geschrei darum sein. Und Gott macht ja manchmal seine großen Taten in aller Stille. Und da verstehen die Frauen viel mehr. Die wissen, es muss gar nicht groß geprotzt sein. Sondern Gott muss nur vertraut werden und dann können wir an die Arbeit gehen. Eine Mutter sieht den Erfolg ihrer Erziehung oft erst viele Jahrzehnte später. Und keiner soll sich rühmen, bevor er diese vielen Jahrzehnte abgewartet hat, ob Frucht herauskommt aus dem, was er gewirkt hat. Darum ist das oft so dumm, wenn wir meinen, wir könnten da schon große Worte machen. So arbeitet diese Deborah. Der Herr gibt den Sieg und sonst niemand. Und es braucht nicht mehr als Voraussetzung, als unsere Schwäche einfach einzusetzen. Noch das Letzte an dieser Deborah. Sie will das Größte. Sie ist nicht bescheiden. Doch, sie ist sehr bescheiden, wenn es um ihre Person geht, aber sie ist sehr unbescheiden, wenn es um die Sache Gottes geht. Können Sie beides voneinander unterscheiden? Wir verwechseln das oft. Wir sollen unbescheiden sein, wenn es um die Sache Gottes geht. Wenn wir beten um unsere Kinder, um unsere Familien, um das Reich Gottes, um die Menschen, die in Not sind. Wenn wir Lösungen von Gott erbitten, Herr, du musst helfen, um deines Namens willen. Und so steht die Deborah auf und sagt, irgendetwas muss jetzt geschehen. Das war ja Schuldgericht Gottes, dass damals Israel unter die Bedrängnis der Kananiter kam und furchtbar, wie diese Kananiter sie ausgebeutet haben. Es war ein Befreiungskrieg, als sie sich erhoben haben. Aber als dann diese 10.000 Volkssturmleute da vom Tabor hinunterziehen in die Ebene Israel, da hatten sie gar nichts in ihrer Hand und konnten nichts. Nur wusste die Deborah, Gott will auch mit einer schwachen Mannschaft große Siege vollbringen. Nicht nur die Frauen geht das jetzt an, sondern auch uns Männer, dass Gott durch uns, das ist noch eine erstaunlich große Mannschaft, ich meine, wir seien heute im zweiten Gottesdienst nur wenige, wir sind schon so viele, was könnte Gott durch uns wirken, da wo sie überall stehen, wenn sie sich von ihm gebrauchen und senden lassen und wissen, Gott will nur angerufen sein am Sonntag Rogate, ich weiß um das Geheimnis des Betens, die Deborah rechnet mit Gott wie mit Zahlen. Weiß, den kann ich einsetzen und dann kann ich auch durch verschlossene Türen brechen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt dauernd an ganz konkrete Dinge denken in Ihrem Leben, wo Sie gefordert sind. Sagen, ja Herr, jetzt habe ich neuen Mut und neue Zuversicht. Aber ich will es nicht verschweigen, dass die Geschichte sehr grausam endet. Jael, die Frau Hebers, war keine Israelitin, sondern eine Keniterin, eine Beduinenfrau, die hat diesen flüchtigen Kananiterfürst Obdach gewährt in ihrem Zelt. Und er legt sich dann hin und dann nahm sie jenen großen Zimmermannsnagel. Da lesen Sie selbst die Geschichte fertig. Dass Sie nicht sagen, das hast du mir aber heute verschwiegen vom Alten Testament, seine grausame Welt. Wie froh bin ich, dass Sie nicht töten müssen. Das ist doch schön, keiner von Ihnen hat einen Auftrag. Und Jesus hat uns andere Aufgaben gegeben, das ist doch herrlich. Wie viel mehr wird erst das Amt Jesu leisten? Wir stehen in keinem Befreiungskrieg, Gott sei Dank nicht. Wir haben kein tyrannisches System wie die Männer vom 20. Juli 1944. Wir dürfen lieben, wir dürfen mit der Gegenwart Jesu rechnen, wenn wir zurückgehen in die Welt. Da endet dieser Lobgesang mit dem großen, herrlichen Vers im Kapitel 5. Vers 31, die ihn aber lieb haben, müssen sein wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Bei uns hat Jesus sogar noch eine Verheißung auf die Feindesliebe gelegt. Darum gibt's für uns kein Feld mehr, wo wir im Kampf stehen bleiben müssen. Das führt tatsächlich über das Leben der Deborah weit hinaus, was ihnen aufgetragen ist, dass die Sonne so herrlich vom Himmel scheint. Dachte ich, wenn Sie nach Hause gehen und wenn Sie heute dann sagen, ich muss mir fast was auf den Kopf tun und Creme ins Gesicht schmieren, so sollen Strahlen von Ihrem Leben ausgehen, dass die Menschen zurückweichen, die ihn lieb haben. Das war die Deborah, eine Frau, die Gott ganz lieb hat. So einfach war das. Aber das war auch die Voraussetzung, die sie brauchte zum Dienst. Und diese Strahlen, die sie geben darf, die lösen neues Leben aus, die wecken Leben, die rufen die Natur heraus und die Blüten können aufbrechen. Damit werden wir verglichen, ihn lieb haben. Und ich wollte, dass Sie nicht bloß sagen, das war eine Frauenpredigt, sondern weil es eine Frauenpredigt war, war es eine richtige Männerpredigt. Amen.